Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Schwarzgeld in Versicherungspolicen, ein deutscher Verdacht gegen Kunden der Grossbank Credit Suisse. Die EU hat Sorgen mit Rumänien.
I see a great danger in the recent developments in Romania.
Vivian Redding von der EU-Kommission warnt Bukarest und wir fragen den Experten, was da in Rumänien abläuft. US-Präsident Obamas Gesundheitsreform im Praxistest in Boston und in der Sommerserie appelliert Schwester Marie-Ruth Ziegler an jeden Einzelnen von uns.
Verbindet tut uns nicht in erster Linie das Geld oder das Bürgerrecht, Schweizer Geschichte oder die Hautfarbe oder die Religion. Verbindet tut uns das Leben, das Wesentlichste und Schönste gleichzeitig.
Visionen aus dem Kloster Baldeck im Kanton Luzern. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Wieder sind deutsche Kunden der Grossbank Credit Suisse ins Visier der Steuerfahnder geraten. Sie sollen mit speziellen Versicherungsverträgen Steuern hinterzogen haben. Es geht um mehrere Milliarden Euro. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer über das, was bisher bekannt ist.
Deutsche Steuerfahnder haben Häuser und Wohnungen von Credit Suisse Kunden durchsucht. Der Verdacht, deutsche Kunden hätten ihr Geld in sogenannte Wrapper gesteckt. Bei dieser Finanzkonstruktion werden Gelder auf Lebensversicherungen mit Sitz, beispielsweise auf den Bermudas, übertragen. Dies ermöglicht es nicht nur, legal Steuern zu sparen, sondern auch Steuern zu hinterziehen, indem der Besitzer des Geldes verschleiert wird. Wie die deutschen Steuerfahnder an die neuen Informationen gekommen sind, ist noch unklar. Die Credit Suisse selber geht jedoch davon aus, dass die neuen Untersuchungen nicht durch die Daten einer CD ausgelöst wurden, die bereits vor längerem vom Land Nordrhein-Westfalen angekauft worden war. Es scheint vielmehr so, dass die neuen Informationen durch ein zähes internes Datenleck in Umlauf kamen. Insgesamt sollen rund 7000 CS-Kunden im Visier der Fahnder stehen, schreibt das Deutsche Handelsblatt, das den neuen Fall publik gemacht hat. Diese Zahl sei viel zu hoch, widerspricht die CS. Die CS betont zudem, die kritisierten Wrapper seien legale Finanzprodukte, wie sie von vielen Banken angeboten würden. Die CS habe ihre Kunden auch darauf hingewiesen, dass sie für ihre Steuerpflicht selber verantwortlich seien. Dies hätten die Kunden auch unterschreiben müssen.
Thomas Oberer. Unser Korrespondent weiß, wie das Thema in Deutschland diskutiert wird, dazu gleich. Ueli Zindl weiß jetzt aber zuerst, was heute Nachrichtenstoff liefert.
Im Prozess gegen den ehemaligen Anlagechef der Pensionskasse des Kantons Zürich hat der Staatsanwalt seine Strafanträge gestellt. Der Mann soll für 6 Jahre ins Gefängnis und zudem eine Buße von 9.600 Franken zahlen. Dazu käme eine Ersatzforderung von 1,1 Millionen Franken. Der Mann hatte über 10 Jahre hinweg Bestechungsgelder von Firmen angenommen, in welche er dann Gelder der Pensionskasse investierte. Er ist teilweise geständig. Im Kampf gegen steigende Gesundheitskosten will die SVP die Patientinnen und Patienten stärker zur Kasse bitten. In einem Positionspapier schlägt die Partei vor, den Selbstbehalt auf mindestens 1.400 Franken zu erhöhen. Außerdem schlägt die SVP vor, den Leistungskatalog der Grundversicherung zu verkleinern. So will sie, dass beispielsweise die Behandlung einer normalen Grippe nicht mehr in jedem Fall von den Krankenkassen bezahlt werden muss. Befürworter der Initiative «Sicheres Wohnen im Alter» haben in Bern den Abstimmungskampf eröffnet. Die Vorlage will, dass pensionierte Hauseigentümer von Steuervergünstigungen profitieren können. So sollen Haus- und Wohnungseigentümer im Alter wählen können, ob sie den Eigenmietwert versteuern wollen oder nicht. Wer ihn nicht versteuert, könnte im Gegenzug weniger Kosten abziehen. Der Bundesrat und die kantonalen Finanzdirektoren empfehlen ein Nein für die Abstimmung vom 23. September. Die EU zweifelt daran, dass in Rumänien noch Rechtsstaatlichkeit besteht. Justizkommissarin Redding hat dem Land Konsequenzen angedroht. So könnte der Beitritt Rumäniens zum Schengen-Raum, der für September vorgesehen ist, weiter hinausgezögert werden und die Urteile rumänischer Gerichte könnten in anderen EU-Ländern nicht mehr anerkannt werden. Rumäniens Regierungschef Ponta hatte letzte Woche im Parlament die Absetzung von Staatspräsident Basescu eingeleitet und zuvor die Kompetenzen des Verfassungsgerichts eingeschränkt. Ponta wird heute Abend zu Gesprächen mit der EU-Kommission in Brüssel erwartet. Spaniens Ministerpräsident Rajoy hat ein weiteres umfassendes Sparprogramm angekündigt. Unter anderem soll der Höchstsatz bei der Mehrwertsteuer von 18% auf 21% erhöht werden und Staatsfirmen sollen verkauft werden. Diese Maßnahmen sollen Spanien bis Ende 2014 65 Milliarden Euro einbringen. In Italien gibt Regierungschef Mario Monti die zwei wichtigen Ministerien ab, die er bisher selber geführt hat. Neuer Finanz- und Wirtschaftsminister wird Vittorio Grilli, bisher Montis Stellvertreter in diesen Ressorts. In Srebrenica haben rund 30.000 Menschen des Massakers in der ostbosnischen Stadt vor 17 Jahren gedacht. Damals hatten bosnisch-serbische Truppen bis zu 8.000 muslimische Männer und Jugendliche getötet. Nach der religiösen Feier in der Gedenkstätte Potocari wurden 520 Opfer des Massakers beigesetzt. Sie waren im vergangenen Jahr aus Massengräbern geborgen und identifiziert worden. Das Massaker von Srebrenica gilt als schwerstes Kriegsverbrechen in Europa seit 1945. In der EU sollen neue Autos und Kleintransporter weniger an klimaschädigendem Kohlendioxid CO2 ausstoßen. Die EU-Kommission schlägt neue durchschnittliche Grenzwerte vor, die bis 2020 erreicht werden sollen, und hat damit Kritik von Umweltverbänden und Industrie geerntet. Für Personenwagen soll die Grenze durchschnittlich bei 95 Gramm pro Kilometer liegen. Der aktuelle Ausstoß liegt bei 135 Gramm. Die Autoindustrie findet die Regeln zu bürokratisch, denn Umweltorganisationen gehen sie zu wenig weit. Die definitiven Regeln werden auch in der Schweiz gelten. Zur Tour de France, der Franzose Thomas Voeckler hat die erste Bergetappe gewonnen. Kurz vor dem Ziel in Bellegarde-sur-Valserine konnte er seine vier Fluchtgefährten distanzieren. Im Gesamtklassement führt weiter der Brite Bradley Wiggins. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.175 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.623 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,09 gehandelt, der Dollar zu 98 Rappen 81. Das Wetter, morgen in der Deutschschweiz zunächst etwas Regen, dann wieder sonniger, im Norden um 20, im Süden mit Nordföhn bis 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Lebensversicherungen als Versteck von nicht versteuertem Geld. Kunden einer Schweizer Bank im Visier der Deutschen. Rumänien im Fokus von Brüssel. Wieso macht Premier Ponta so Tempo bei seiner Machtergreifung?
Die wollen schlicht und einfach vollendete Tatsachen schaffen, bevor Widerstand erwächst.
Rumänien-Experte Daniel Ursprung erklärt. Dann geht es um ein Privileg für die Senioren in einer dritten Wohneigentumsvorlage und um die US-Gesundheitsreform. Wir schauen in Boston, wie sie umgesetzt wird. Die Muslime versuchen Srebrenica für sich zu retten.
That's me very bad, you know, and then we lost everything. So right now we try still keep like Srebrenica for us.
Denn damals im Völkermord 1995 haben sie alles verloren. Und
20 Köpfe, 20 Ideen.
Um die Schweiz von morgen zu verbessern, muss man gar nicht so weit suchen. Jeder Einzelne kann in seinem Leben viel bewirken. Schwester Marie Ruth Ziegler erklärt die Lebenstreppe im Kloster Baldeck. Echo der Zeit, die Sendung gibt es auch als Podcast unter drs.ch. Deutschland will seinen Steuerflüchtlingen das Handwerk legen und dabei spielt die Schweiz eine zentrale Rolle. Noch bevor die Einigung zwischen Bern und Berlin über eine Abgeltungssteuer steht, haben deutsche Steuerfahnder jetzt wieder Kunden einer Schweizer Bank im Visier. Sie ermitteln gegen Kunden der Credit Suisse. Es geht um Lebensversicherungen, die als Versteck von Schwarzgeld dienen. Kasper Selg in Berlin, Deutschland, und dort ja nicht nur Finanzminister Schäuble, ist sensibilisiert auf das Thema Steuerflucht. Wie wird dieser neueste Fall denn diskutiert in der Öffentlichkeit?
Es gibt Berichte im Radio, im Fernsehen, man wird auch morgen in der Zeitung darüber lesen, aber ich würde meinen, nicht speziell prominent. Also wenn wir schon von Hausdurchsuchungen reden, die da stattgefunden haben, Die Hausdurchsuchung beim ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, bei Stefan Mappus, in einer ganz anderen Sache, wird sicher deutlich breiter besprochen. Also ja, es wird diskutiert, es wird berichtet, aber es ist jetzt nicht das eine große Thema hier.
Es ist ja auch noch einiges unklar, offenbar auch, wie die Steuerfahnder an die Daten gekommen sind. Was wissen Sie in Berlin dazu?
Offiziell wird gar nichts bekannt gegeben. Überhaupt muss man sagen, sind die offiziellen Stellen sehr schweigsam, was diese Angelegenheit angeht. Aber ich höre hier auch, es gehe nicht um eine neue Daten-CD, die den deutschen Behörden da wieder verkauft worden wäre, sondern Ausgangspunkt für diese Untersuchung ist offenbar Material, das die Fahnder vor einiger Zeit bei der Durchsuchung von CS-Geschäftsstellen und Mitarbeitern hier in Deutschland gefunden haben. Das berichtet mittlerweile auch die Agentur Reuters und sie nennt dafür eine Quelle in Zürich. Wie gesagt, ich habe hier in Berlin Gleiches gehört, aber weder CS noch Behörden bestätigen das.
Wirft das Ganze jetzt die Diskussion um das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland zurück? Das ist ja in Berlin noch sehr umstritten.
Es hilft sicher nicht. Die Gegner machen sich das jetzt wieder zunutze, beispielsweise der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, der ist ein alter Gegner des Steuerabkommens. Er bezeichnet diese Vorgänge als weiteren Grund, das Steuerabkommen zu bekämpfen. Man müsse die Steuersünder bestrafen, nicht mit einem billigen Deal belohnen. Anders reagiert hier das Berliner Finanzministerium, also das Bundesfinanzministerium. Hier sagt man im Gegenteil, man muss dieses Abkommen jetzt endlich unter Dach und Fach bringen. Dann wären nämlich solche Fälle eben erledigt. Solche Anlagen würden dann eben gerade besteuert. Aber insgesamt gesehen, nein, ich glaube schon, solche Episoden helfen dem Abkommen gar nicht. Speziell nicht jetzt, wo Deutschland mit Milliarden an Steuergeldern anderen europäischen Ländern aushelfen soll. Da ist es sehr wenig populär, sage ich jetzt mal, wenn man liest, dass gleichzeitig Schweizer Banken helfen oder geholfen haben, das deutsche Steuereinkommen noch zusätzlich zu reduzieren.
Das waren Informationen von unserem Deutschland-Korrespondenten Kasper Selk direkt aus Berlin. Weg mit dem Staatspräsidenten, weg mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern und weg mit dem Ombudsmann. Der rumänische Premier Victor Ponta und seine Getreuen reißen die Macht an sich und das mitten in der EU. Brüssel ist besorgt, ließ es letzte Woche durch einen Sprecher wissen.
We are concerned about not one in particular, but the sequence of all of them and the quick way in which they were adopted.
EU-Kommissionspräsident Barroso hat deshalb Ponta morgen zu einer Aussprache nach Brüssel bestellt. Ich sprach mit Daniel Ursprung über den Machtkampf in Bukarest. Er ist Rumänien-Experte an der Abteilung für osteuropäische Geschichte der Universität Zürich. Ich fragte ihn, wenn Barroso den rumänischen Premier Ponta morgen wohl ins Gebet nimmt, kümmert das den denn überhaupt, was Brüssel von ihm hält?
Das kümmert Ponta sehr wohl, beziehungsweise es muss ihn auch kümmern, weil Rumänien EU-Mitglied ist und die EU, aber auch die USA als wichtiger außenpolitischer Akteur großen Einfluss hat in Rumänien, nicht zuletzt auch wirtschaftlich, da Rumänien auf Kredite, auf Finanzhilfe angewiesen ist. Und ausländische Stellungnahmen werden in Rumänien von der Politik, aber auch in den Medien immer sehr ausführlich wahrgenommen und kommentiert.
Kommt dazu, dass Rumänien ja nur unter Vorbehalt in der EU aufgenommen ist, der Beitritt zu Schengen könnte wackeln, das Stimmrecht Rumäniens in der EU steht womöglich zur Diskussion. Riskiert Ponta da nicht sehr viel, wenn er gegen die Prinzipien der EU verstößt?
Er riskiert sehr viel, zumal ja auch Ende Juli ein weiterer Bericht zum Stand der Justiz und der Korruptionsbekämpfung von Seiten der EU ansteht. Und da könnte Rumänien natürlich sehr schlecht wegkommen, wenn man die aktuelle Entwicklung der letzten ein, zwei Monate anschaut. Und das ist natürlich dann auch im Prinzip für die Rechtssicherheit und für ausländische Investoren ein abschreckendes Signal.
Und doch scheint er das zu ignorieren. Schauen wir, was da in Rumänien passiert und wie das überhaupt möglich ist. Was wollen denn Victor Ponta und seine sozialliberale Koalitionsregierung wirklich?
Es geht um verschiedene Dinge. Es geht sicher vor allem um Macht. Es geht auch um Rache am bisherigen Staatspräsidenten Traian Băsescu. Es geht auch um persönliche Ambitionen der führenden Figuren der Koalition. Der Koalitionspartner Antonescu, Präsident der Nationalliberalen Partei, macht sich Hoffnungen auf das Amt des Staatspräsidenten. Und ein weiterer wichtiger Punkt, im Herbst stehen Neuwahlen an und die Koalition hofft, bis dann noch die Spielregeln so verändern zu können, dass sie eine bequeme absolute Mehrheit erringen können.
Der EU-Sprecher vorhin in der Ansage sprach von diesem Quick Way, diesem Wahnsinnstempo, das da an den Tag gelegt wird. Wieso drücken die so aufs Gas?
Die wollen schlicht und einfach vollendete Tatsachen schaffen, bevor Widerstand erwächst. Widerstand vor allem im Ausland. Im Inland ist der Widerstand erstaunlich gering. Das hat damit zu tun, dass die Opposition diskreditiert ist durch die Sparmaßnahmen, die sie während ihrer Regierungsverantwortung in den letzten Jahren durchgeführt hat. Aber auch dadurch, dass ein großer Teil der Bevölkerung die neue Regierung, so wie jede neue Regierung, in den ersten Monaten ihrer Amtsführung jeweils sehr stark unterstützt und die neue Regierung sehr populär ist. Und dieses kurze Zeitfenster wollen sie ausnützen.
Werden denn da in aller Absicht demokratische Prinzipien verletzt oder wissen die das nicht besser, quasi mangels Erfahrung?
Doch, die wissen das klar besser, wenn man sich auch die Medien anschaut in den letzten Tagen und Wochen. Da sind diese Fragen sehr ausführlich diskutiert worden, verschiedene Experten auch immer wieder zitiert worden von Seiten der Opposition. Und da wird also immer auch ganz klar auf die Verletzung der Verfassungsbestimmungen, auf undemokratische Vorgehensweisen und auf das Ändern der Spielregeln während des Spiels immer sehr ausführlich auch hingewiesen. Und auch ausländische Reaktionen, also was in der Presse im Ausland berichtet wird, wird sehr ausführlich berichtet, auch in den rumänischen Medien.
Das Justizsystem steht im Zentrum dieser Krise. Das funktioniert offenbar nach total eigenen Regeln in Rumänien.
Die Justiz war immer das Sorgenkind Rumäniens, auch im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt, was dazu geführt hat, dass Rumänien eine Weile lang sich kontrollieren lassen muss von der EU in diesem Bereich. In der letzten Zeit hat sich die Justiz etwas unabhängiger zu bewegen begonnen und das ist einer der Gründe, warum die jetzt agierende Koalition in Panik geraten ist, weil auch prominente Figuren aus ihren Reihen von der Justiz für Korruptionsskandale, für Parteispendenskandale zur Verantwortung gezogen worden sind. So etwa der ehemalige Premierminister Adrian Năstase, der vor 3 Wochen verurteilt und inhaftiert worden ist.
Sie schildern Rumänien als korrupt, sprechen von Skandalen, schildern es als undemokratisch. Ist denn das Land wirklich schon reif für in die EU?
Das Land hat einige Fortschritte gemacht in den Jahren, bevor es der EU beigetreten ist. Der Druck, der von Seiten der EU ausgeübt worden ist, hat die Reform beflügelt. Kaum ist das Land der EU beigetreten, hat dieser Reformeifer nachgelassen. Das Land ist zurückgefallen, beziehungsweise die Fortschritte kommen, aber sie kommen halt sehr, sehr langsam und sind nicht gefeit davor bei einem Regierungswechsel, wie wir ihn jetzt vor 2 Monaten erlebt haben, dass diese Änderungen wieder rückgängig gemacht werden.
Das war Daniel Ursprung. Er ist Rumänien-Experte an der Abteilung für osteuropäische Geschichte der Universität Zürich. Schon 2 Bausparinitiativen hat die Stimmbevölkerung in diesem Jahr abgelehnt. Jetzt gibt's noch eine 3. Wohneigentümerinitiative obendrauf und die kommt im September vors Volk. Die Vorlage will billigeres Wohnen ermöglichen, ausschließlich für Wohneigentümer im Pensionsalter. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Wer in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wohnt, versteuert heute immer auch den fiktiven Eigenmietwert. Das kann in der Steuerrechnung gut und gerne einige tausend Franken ausmachen. Stoßend findet das natürlich der Hauseigentümerverband. Seine Initiative Sicheres Wohnen im Alter verlangt darum, wenigstens für Wohneigentümer im AV-Alter die Wahl, ob sie den Eigenmietwert wie bisher versteuern wollen oder nicht. Der Präsident des Hauseigentümerverbands, SVP-Nationalrat Hans Egloff.
Ich bin grundsätzlich ein Gegner des Eigenmietwertes und es ist ja auch ein Unikum in Europa, aber das ist politisch im Moment zumindest nicht möglich, den Eigenmietwert generell abzuschaffen und deshalb möchten wir für diejenige Altersgruppe, die am härtesten davon betroffen ist, dieses Wahlrecht einräumen, also eben der älteren Generation.
Eigenheimbesitzer im Pensionsalter, die sich gegen den Eigenmietwert entscheiden, müssten dafür auf die Abzüge der Schuldzinsen verzichten. Der Abzug der Unterhaltskosten würde auf jährlich 4.000 Franken beschränkt. Eine Idee, die der Bundesrat gar nicht gut findet. Mieterinnen und Mieter sowie jüngere Eigenheimbesitzer würden gegenüber Eigenheimbesitzern im AHV-Alter benachteiligt, zu Unrecht benachteiligt, sagt Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Es sind nämlich vor allem vermögende Rentnerhaushalte, die dann von dieser Lösung Gebrauch machen könnten. Das heißt, es ist eine weitere Möglichkeit zu einer Steueroptimierung.
Eine weitere Steueroptimierung, die zu größeren Verlusten in der Staatskasse führen würde. Minus 250 Millionen Franken allein bei der direkten Bundessteuer rechnet Christian Wanner, der Präsident der Finanzdirektorenkonferenz, vor und weiter.
Bei den Kantons- und Gemeindesteuern ist von einem Einnahmeausfall von geschätzten rund 500 Millionen auszugehen. Prioritär sind derzeit andere finanzpolitische Vorhaben als die Begünstigung einer kleinen Schicht.
Die Mieterverbände und die Linken haben bereits gegen die Initiative Stellung bezogen. Auch die FDP-Kantonalpräsidenten sind dagegen. Die Parolen von SVP und CVP stehen noch aus. Dass darum nach den beiden Bausparinitiativen auch die dritte Initiative in Sachen Wohneigentum scheitert, glaubt Hauseigentümerverbandspräsident Hans Egloff trotzdem nicht.
Dieses Anliegen ist sicher gut verständlich, es ist nachvollziehbar. Ich spüre auch in Gesprächen mit der Bevölkerung, mit Mitgliedern unseres Verbandes, sie drängen darauf, dass hier jetzt endlich es zu einer Änderung kommt. Ich bin also sehr zuversichtlich.
Über die Initiative Sicheres Wohnen im Alter wird am 23. September abgestimmt.
Mit dem Beitrag von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer ist es 18.21 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Obamas Gesundheitsreform und Schwester Marie-Ruth Zieglers Vision. Zuerst aber Srebrenica. Zehntausende sind heute nach Bosnien gereist. Sie alle wollen des Massakers vor 17 Jahren gedenken. Damals im Juli 1995 hatten bosnische Serben die muslimische Bevölkerung vertrieben und in etwa weniger Tage gegen 8000 Muslime umgebracht und verscharrt. Die sterblichen Überreste von 520 Opfern sind inzwischen identifiziert. Sie wurden heute in der Gedenkstätte Potocari bei Srebrenica beigesetzt. Doch diese Gedenkfeier jedes Jahr ist einer Gruppe von jungen bosnischen Aktivisten zu wenig. Sie wollen die vertriebenen Muslime wieder nach Srebrenica zurückbringen. Walter Müller war letzte Woche dort.
Schwer lasse die Sommerhitze über der Kleinstadt ganz hinten im Talkessel inmitten dichter grüner Wälder. Beim Hauptplatz von Srebrenica steht Mevlid Memicevic vor dem Büro der Initiativgruppe. Der Exilbosnier ist aus dem fernen New York angereist. Er will sich hier für Gemeindewahlen vom kommenden Oktober registrieren lassen. Mit seinem Wahlzettel will er einen Wahlsieg der Serben verhindern. Vor 17 Jahren wurde er aus seiner Heimatstadt vertrieben, seine beiden Brüder sind im Massaker umgekommen. Wenn nun die serbischen Parteien die Gemeindewahlen gewinnen würden, hätten sie, die Muslime, die Bosniaken also, alles verloren.
That's me very bad, you know, and then we lost everything. So right now we try still keep like Srebrenica for us, but I don't know. That's be like lose everything.
Ein zweites Mal lasse er sich von den Serben nicht vertreiben, versichert der 37-Jährige. Das wäre aber leicht möglich, da die serbische Bevölkerung seit dem Massaker an den Bosniaken in der Mehrheit ist. Dass sich dies politisch durchschlägt, hat bisher eine Sonderregelung verhindert. Die Vertriebenen aus Srebrenica durften wählen, wo auch immer sie lebten. Dieser Minderheitenschutz gilt nun nicht mehr. An den Gemeindewahlen teilnehmen darf nur noch, wer auch in Srebrenica angemeldet ist. Damit werde der Völkermord, die ethnische Säuberung, nachträglich legitimiert, stellt Emir Suljagic fest. Um dies abzuwenden, organisiert er mit Freunden zusammen eine Massenregistrierung in Srebrenica.
This is about not allowing, not you know, acting to prevent genocide from becoming a legitimate way of obtaining majority in this country.
Der damals 17-Jährige überlebte nur, weil er in Srebrenica als Übersetzer für die UNO arbeitete. Sein Vater entkam dem Massaker jedoch nicht. Jahre später veröffentlichte Emir sein eindrückliches Srebrenica-Tagebuch unter dem Titel «Notizen aus der Hölle». Seit zwei Monaten kontaktieren er und seine Helfer die Vertriebenen, die nun überall auf der Welt leben. So viele wie möglich sollen für die Reise nach Srebrenica mobilisiert werden. Täglich kommen bis zu 100 Personen ins Büro der Initiativgruppe. Junge Aktivistinnen helfen beim Ausfüllen der Formulare. Anschließend gehen die Antragsteller mit den Papieren auf die Gemeindeverwaltung, melden sich an und beantragen eine Identitätskarte. 15 Tage später können sie diese abholen. Damit sind sie in Srebrenica wahlberechtigt. Die serbische Mehrheit in Srebrenica beobachtet die Massenregistrierung mit Missfallen. Denn Srebrenica liegt im serbischen Teil Bosniens, der Republika Srpska. Deren Regierung behauptet, in Srebrenica habe es keinen Völkermord gegeben. Vesna Mustafic lebt in Srebrenica und ist mit einem Muslim verheiratet. Sie anerkennt, dass Serben Völkermord begangen haben und sie leidet darunter. Trotzdem möchte sie sich endlich von dieser Last befreien und normal leben können. Keinesfalls wolle sie, dass der Völkermord vergessen werde. Aber immer würden sie wieder ins Jahr 1995 zurückgerissen. Srebrenica würde mit Toten politisch manipuliert, sagt Vesna Mustafic. Srebrenica sei zum Genozidmausoleum geworden und könne sich deshalb weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich entwickeln. Deshalb wolle niemand wirklich nach Srebrenica zurückkehren, selbst die Gemeindepolitiker nicht. Von den 26 Gemeindeparlamentariern leben nur 6 in Srebrenica. Auch der muslimische Gemeindepräsident hat nie dort gelebt. Die Registrierung vor den Wahlen sei eine Farce, kritisiert Vesna Mustafic. Aktivist Emir Suljagic bleibt jedoch dabei. Wer sich in Srebrenica anmeldet, soll auch wählen dürfen. Wenn sich mindestens 3000 Personen neu registrieren lassen, wird am 7. Oktober der Kandidat der Bosniaken gewählt. Er zumindest wohnt bereits jetzt in Srebrenica.
Juristisch ist die amerikanische Gesundheitsreform vor kurzem höchstrichterlich abgesegnet worden, aber der Streit geht weiter. Heute wird im republikanisch dominierten Repräsentantenhaus über ein Außerkraftsetzen der Gesundheitsreform abgestimmt, doch spätestens im Senat wird dieses Vorhaben wieder scheitern. In der Praxis wird die Reform aber umgesetzt. Dazu zählen auch Maßnahmen, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Wie das gehen soll, zeigt der Beitrag von Bert Soltermann aus Boston.
Whittier Street Gesundheitszentrum im Quartier Roxbury in Boston. Ein moderner Neubau inmitten vernachlässigter Häuser. Es ist keine schöne Gegend. Vor allem arme Leute, Immigranten und Minderheiten wohnen hier, so wie der schlaksige Ariel, ein 19-jähriger Afroamerikaner.
First, a TB shot. Up to date.
Er sei heute hier im Gesundheitszentrum, weil er sich gegen Tuberkulose impfen lasse. Die Ärzte seien freundlich, hörten sich die Probleme an und würden sich für die Patienten einsetzen.
The doctors are nice, they understand, they got the time to like hear you out and they just help you with any problem you have.
Ohne das Gesundheitszentrum würde sich Ariel an diesem Nachmittag nicht um die Gesundheitsvorsorge kümmern. Er wäre mit Freunden unterwegs, irgendwo auf den Straßen, das sagt er selber. Doch genau das wäre falsch, erklärt die Direktorin des Zentrums, Frederica Williams. Vorsorge sei wichtig und auf lange Frist auch billiger, gerade für Leute aus einer Bevölkerungsschicht, in der chronische Krankheiten wie Diabetes oder Asthma verbreitet seien. Nichts tun und erst, wenn's nicht mehr gehe, in die Notfallabteilung eines Spitals eilen, womöglich mit einer harmlosen Sache, das sei keine Lösung, schon gar keine, um die horrend hohen Gesundheitskosten der USA zu senken.
People go to an emergency room visit, that's an $800 visit. They could come to our urgent care clinic, that's a $100 visit.
Den Notfall aufsuchen kostet $800, ins Gesundheitszentrum gehen $100, sagt sie, 800 oder $100, dieser Unterschied schenke ein.
Do the math, it has a huge impact.
Prophylaxe, Krankheitsbehandlung, Zahnarzt, Lebensberatung, ein gesamtheitlicher Ansatz unter einem Dach, das ist ein Beispiel, wie Obama die Gesundheitskosten senken will. Pro Person kostet das Gesundheitssystem in den USA laut OECD fast $8,000, in der Schweiz etwas mehr als $5,000. Kostensenkung, das ist mit dem Krankenkassenobligatorium ein noch wichtigeres Thema geworden. Die Leute zahlen zwar wie in der Schweiz einen Selbstbehalt, doch wer eine Versicherung hat, geht in der Regel auch öfter zum Arzt. Verschiedene Maßnahmen sollen die Kosten senken. Internetplattformen zum Beispiel, auf denen Policen von Versicherungen verglichen werden können, strengere Auflagen, was der Staat für Medikamente zugunsten von Armen und Alten bereit ist zu bezahlen. Zudem sollen Spitäler und Arztpraxen billiger geführt werden. Der Staat will die Verwaltung effizienter machen. Und dann sind da eben Projekte wie das Whittier Street Gesundheitszentrum. Es bekommt Fördergelder von der Bundesregierung und wird auch vom Staat Massachusetts unterstützt, weil es Modellcharakter hat. Übrigens auch bei der Bezahlung der Ärzte. Die Direktorin, Frederica Williams, erklärt, in den USA würde in der Regel pro Patientenbesuch bezahlt. Da lohne es sich für den Arzt, die Patienten so oft wie möglich zu sehen.
It's the dollars, but it's not patient-centered.
Es gehe ums Geld verdienen, nicht um die Patienten. In ihrem Gesundheitszentrum sei das anders. Abgerechnet werde nicht pro Besuch, sondern pro Patient. Eine kleine Veränderung beim Anreizsystem, aber eine Veränderung, die einen großen Einfluss habe auf die Kosten, sagt sie, ohne dass der Service dadurch verschlechtert werde.
Bert Soltermann aus Boston. Wilde Ideen einer jungen Theaterautorin haben an dieser Stelle gestern für ungewohnte Töne gesorgt. Heute wird's ruhiger. Es geht in unserer Sommerserie ins Kloster Baldeck im Kanton Luzern zu Schwester Marie-Ruth Ziegler. Die 58-jährige studierte Nationalökonomin leitete das Kloster bis vor wenigen Monaten als Generaloberin. Für ihre Vision einer guten Zukunft der Schweiz braucht es vor allem Vertrauen ins Leben und die Mitmenschen. Die nächsten Minuten gehören Schwester Marie-Ruth Ziegler und ihrer Idee.
Also, was verbindet uns in der Schweiz? Verbindet tut uns nicht in erster Linie das Geld oder das Bürgerrecht, Schweizer Geschichte oder die Hautfarbe oder die Religion. Verbindet tut uns das Leben, das Wesentlichste und Schönste gleichzeitig. Darum nehme ich Sie jetzt mit auf die 7 Lebensstationen, die wir hier in unserer Klosterherberg haben. Die Lebenstreppe, wie wir das Kunstwerk nennen, besteht aus lebensgrossen Bronzefiguren. Und in einer von diesen 7 Lebensphasen stehen auch Sie, zusammen mit anderen Radiohörenden. Darin liegt die grosse Chance für unser Land und für seine Zukunft. Denn jede Lebensphase, die hat eine Botschaft an uns und an die Schweiz von morgen. Wir sind beim ersten Schauplatz und hier liegt uns ja die Schweiz sozusagen vor den Füssen. In der Mitte von einem dreistämmigen Baum schläft ein Säugling. Über ihm ist nur die Weite vom Himmel und unter ihm die tragende Erde. Das sind die besten Voraussetzungen für Einfall und für das Entfalten von Kreativität. Und genau das braucht die Schweiz für die Zukunft. Nämlich Menschen, die das Herz höher schlägt, wenn sie ein Kind sehen, ein Säugling. Kind braucht die Schweiz, wo der heimatliche Boden und den Himmel als Entfaltungsraum erleben und darum tun die Ahnen, woher sie können und wohin sie gehen. Und um das bitte ich jetzt Gott. Schenke uns ein junges Herz, dass wir im jungen Leben und in neuen Ideen die glückliche Zukunft sehen, die du mit uns schaffen willst. Also die zweite Station, das ist ein Spielwesen mit Schaukel, einem Schütterlikasten und einem Müllispiel. Zumindest drin knüllt ein Schulkind vor einem Wasserhahn. Und das zeigt uns ja einerseits die Begrenzung der Lebensgüter, wie im Wasser. Aber auch das Wasser und das Spiel, das sind Lebensmittel. Kinder brauchen solche Erprobungsräume, damit sie das gesellschaftliche Spiel erlernen können. So üben sie am Schütterlikasten das faire Spielen. Das strategische Denken, das Verlieren und das Gewinnen lernen sie beim Müllispiel. Und die Schaukel, das lehrt das Kind, Balance finden zwischen dem Oben und dem Unten. Die Schweiz von morgen braucht darum Menschen, die das Gute miteinander eingeübt haben, die also wissen, dass Höchst und Tiefes zum Leben gehören, die nicht auf jeden Winkelzug hineinfallen. Darum bete ich, guter Gott, schenke der Schweiz Eltern, Lehrpersonen und Erziehende, die die Kinder aktiv und spielerisch begleiten und ihnen den verantwortungsbewussten Umgang mit den Gütern der Schöpfung vorleben, die akzeptieren, dass Höhen und Tiefen zum Leben gehören und die das Miteinander in Staat und Gesellschaft als wertvoll pflegen und fördern. Also wir kommen zur nächsten Station. Es ist ein junger Mensch, der Treppen aufstürmt, also voller Tatendrang und Energie geladen, ohne Gepäck. Im Blick hat er nur ein Ziel, die Welt zu erobern. Sehr junge Menschen braucht die Schweiz, die das Gewöhnliche, das Alltägliche, also das Abgesicherte, überwinden und neue und ungewohnte Wege ausprobieren. Darum bete ich, guter Gott, schenke der Schweiz Jugendliche, die unser Land, die Politik und Gesellschaft und die Beziehung zu Gott jung und lebendig, frisch und unverbraucht erleben. Lass sie erfahren, mit meinem Gott überspringe ich Mauern und Grenzen. Unser Lebensweg führt uns weiter zu einer Familie in einer blühenden Naturwiese. Die drei Skulpturen, also von der Mutter, Vater und vom Kind, weisen uns darauf hin, dass ein guter Rhythmus von Arbeit und Freizeit wichtig ist, aber ebenso, wie wichtig das Gespräch miteinander ist. Denn im Dialog bleiben, das beugt der Entfremdung vor und das fördert Solidarität und auch die Sinnstiftung. Die Gesellschaft in der Schweiz braucht auch in Zukunft das Miteinander der Familie. Die Schweiz lebt ja vom Gehen und vom Nehmen, von den Kleinen und Grossen, von den Gesunden und Kranken, den Begabten und weniger Begabten. Und sie profitiert vom Erfolg der Erfolgreichen und von der Grosszügigkeit von denen, die vom Leben beschenkt worden sind. Und so bete ich, guter Gott, ich bitte dich für die Schweiz von morgen. Schenke uns Familien, die miteinander arbeiten und ausruhen, sprechen, teilen und empfangen. Auf dem Weg sind wir zur nächsten Lebensetappe gekommen. Hier auf einer überlangen Betonbank sitzt ein Mensch nach seiner Lebensmitte. Entspannt schaut er in die Weite auf den Teil des Lebens, der noch vor ihm liegt. Im Verlauf eines langen Berufslebens hat dieser Mensch sich einiges an Besitz erworben. Auf dem kann er jetzt ausruhen. Aber er braucht nicht die ganz lange Bank für sich allein. Er lädt andere Menschen ein, mit ihm Zeit, die Erfahrung und das Erworbene zu teilen. Diese heitere Zufriedenheit und einladende Gelassenheit, die lässt mich beten. Guter Gott, lass die Menschen Freude erleben an dem, was sie aus ihrem Leben gemacht haben. Lass uns ihren Einsatz für die Gesellschaft der Schweiz wertschätzen und sie nicht als bloßen Wirtschaftsfaktor sehen. Über eine steile Treppe sind wir zur Urgroßmutter mit dem Urenkel gekommen. Hier wird deutlich, Veränderungen gehören zum Leben. Für die alte Frau hier ist nur noch die Zukunft wichtig, wo sie im Kind hinein sieht. Dem Kind vertraut sie ihr Lebenswerk an. Und das Kind, das hat nur Augen für die alte Frau und ihr Lebensgeheimnis. Für die Zukunft der Schweiz kann das heissen, ein Generationenvertrag basiert nicht auf Franken und Rappen, sondern auf Zutrauen und Vertrauen, auf wärmender, emotionaler Beziehung der Generationen zueinander. Guter Gott, schenke uns Vertrauen in die Zukunft und Liebe zu jenen, die sie künftig gestalten. Dann wird die Zukunft der Schweiz eine gute werden. Jetzt sind wir bei der letzten Station im Friedhof angekommen, die neben der SBB-Haltestelle liegt. Bahnhof und Friedhof, das sind ja Orte vom Übergang. Die Figur von dem sterbenden Mensch, die drückt Einsamkeit aus. Der Körper ist ausgerichtet auf das Auferstehungskreuz. Und die Nähe vom Bahnhof, die macht deutlich, Sterben gehört zumindest hinein ins Leben. Der Friedhof zeigt, sterben muss jeder und jeder allein. Die Granitbank hier, die ladet uns ein, beim Sterbenden zu bleiben. Und der glaubende Mensch sagt, das Kreuz und die offene Kirchentür, das Neues und Unglaubliches auf den wartet, der ankommt. Und gerade so, wie das Bahnsignal die Reisenden zur Weiterfahrt ruft, so läutet Glocke von dieser Kirche dem Sterbenden zu: Komm, es geht weiter. Guter Gott, lenke unseren Blick nicht vom Sterben weg, denn es verrät uns etwas über das Geheimnis unseres eigenen Lebens. Gib uns Mut, die Sterbenden auf ihrem Weg nicht allein zu lassen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Lebenstreppe, die sagt uns, was immer sie aus ihrem Leben machen, das verändert die Schweiz. Wie immer sie das Leben von ihren Mitmenschen unterstützen und fördern, das prägt die Zukunft. Mit ihrem Zutrauen in die Kinder und in die jungen Menschen gestaltet sie die Atmosphäre in unserem Land. Die Fürsorglichkeit, wo sie kranken, Behinderten, vom Schicksal betroffenen Menschen zukommen lassen, zeigt der anwachsenden Generation, was ihnen ihr eigenes Leben wert ist. Der Glaube, wo das Geheimnis vom Leben und Sterben mitträgt, das ist ein Geschenk. Der Glaube mit jungen Menschen zu teilen, das heisst, mit ihnen das Wunder von unserer einzigartigen Welt und von dieser wunderbaren Schweiz zu teilen, auch in Zukunft.
Schwester Marie-Ruth Ziegler von den Baldecker-Schwestern hat uns ihre Idee einer künftigen Schweiz gezeigt. Sie hat das Kloster Baldeck im Kanton Luzern bis vor kurzem noch geleitet. Morgen ist Margrit Stamm unsere Visionärin. Sie kennt sich aus in Bildung und Erziehung und auch sie hat Ideen für die Schweiz von morgen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Tobias Gasser, für die Nachrichten Uli Zindl, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.